Wir sind gemeinsam unterwegs. Das, denke ich, ist ein schönes Motto, ein gutes Motto. Wir sind auch schon heute Morgen unterwegs gewesen, mein Sohn Niklas und ich. Wir kommen aus Hückeswagen, ja, also im Oberbergischen, ganz am Rand, bevor es halt ins Bergische Land geht. Da kommen wir her. Und wir haben heute auch schon andere Christen unterwegs kennengelernt. Wir waren nämlich an eurem alten Standort. Wurden wir auch nett begrüßt, junge Leute, die waren dann in Instrumenten und haben geübt. Ich so, super, wo soll ich denn sitzen? Ja, also wichtig ist, dass man gut zuhört oder gut liest. Martin, du hast gesagt, du hast es in der E-Mail geschrieben. Ich habe es nicht gelesen, es war schön, da auch andere Christen kennenzulernen, die sich dort treffen, mit denen wir auch gemeinsam unterwegs sind. Aber es ist total schön, mal wieder hier bei euch zu sein am neuen Standort, und ich habe euch herzliche Grüße mitgebracht von den Geschwistern aus der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Hückeswagen-Struxfeld und auch von dem Ethnos 360-Team, die ja auch ab und zu, glaube ich, hier im Gottesdienst sind und wahrscheinlich gewusst hätten, dass ihr jetzt hier seid und nicht erst zum anderen Standort gefahren seid. Ein paar Worte zu mir, du hast es gesagt, Martin. Markus, mein Name, 46 Jahre alt, meine Frau Maria und ich, wir wohnen auch in Hückeswagen in Scheidewig, wir haben 3 Kinder, 19, 17 und 14. Meine Frau ist Physiotherapeutin und ich arbeite in einer Genossenschaftsbank, bin da im Vorstandsstab und leite den Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir sind seit unserer Hochzeit im Jahre 2000 in Struxfeld in der Gemeinde und ich darf dort auch seit 12 Jahren als Ältester dienen. Vielleicht habt ihr das über die Gehet hin mitbekommen oder über einen der Ethnos-Missionare. Wir durften selbst auch im Januar 2021, also mitten in dem Corona-Wahnsinn, durften wir als Gemeinde ein junges Ehepaar aussenden als Missionare. Karis und Johannes Streubel dienen seitdem in Südostasien. Und jetzt Anfang Juni kam ihr erstes Kind zur Welt auf dem Missionsfeld, Juri. Und wir freuen uns auch schon sehr auf den ersten Heimataufenthalt. Das ist dann im kommenden Jahr. Aber was soll ich euch hier in Marienheide erzählen? Ihr seid ja selbst alte Hasen. Ihr seid erfahrene, sendende Gemeinde und unterstützt selber Missionare. Ich mag den Willkommenssatz auf eurer Webseite. Da steht, da habe ich gelesen, wir sind eine kleine christliche Gemeinde, die für Gott brennt. Ich habe euch auch, falls ihr eure Webseite nicht kennt, habe ich euch auch einen Screenshot mitgebracht davon. Kommt bestimmt gleich. Aber ich lese euch das nochmal vor. Wir sind eine kleine christliche Gemeinde, die für Gott brennt, ihn immer besser kennenlernen möchte und überzeugt davon ist, dass Gott heute immer noch jeden einzelnen Menschen mit seiner unvergleichlichen Liebe erreichen will. Ihr brennt für Gott und eure Vision, euer Auftrag und eure Bestimmung ist Teil eures Gemeindenamens, Evangeliumsgemeinde. Und um diesen Auftrag geht es. Und das ist der Auftrag, den Paulus in 2. Korinther 5, Vers 20 so beschreibt. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und dafür seid ihr hier vor Ort. Und dafür habt ihr auch Sasch und Carissa ausgesandt. Wir in Struxfeld, wir gehören vielleicht auch wie ihr zu den eher kleineren Gemeinden hier im Oberbergischen. Wir sehen, wie groß die Ernte ist, aber es sind zu wenig Arbeiter da. Der Großteil an Arbeit und der Verantwortung liegt auf wenigen Schultern. Wir würden doch viel relevanter und sichtbarer in unserer Stadt und auch für die Gesellschaft sein. Und wir haben auch viele Ideen, aber Kraft und Ressourcen sind begrenzt. Wir haben keine vollzeitlichen Mitarbeiter, sondern jeder Dienst wird nun mal ehrenamtlich neben dem Familien- und dem Berufsleben gestemmt. Und manchmal schauen wir vielleicht auch auf die großen, professionell organisierten Gemeinden um uns herum. Vielleicht findet ihr euch auch in dieser Beschreibung wieder. Aber mich tröstet das Zeugnis, das der Herr in den Sendschreiben der Offenbarung seiner Gemeinde in Philadelphia ausstellt. Was sagt Jesus dieser Gemeinde? Er sagt: Ich kenne dein Tun und ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich zu meinem Namen bekannt. Ich finde, das ist so gut zu wissen. Gott kennt und er sieht auch unsere begrenzte Kraft. Und er weiß um unsere Nöte, er weiß auch um unser Anliegen, dass wir Gemeinde nach dem Herzen Gottes sein möchten. Und dass wir ein Licht sind in unserer Gesellschaft. Und wisst ihr, das tröstet mich bei all diesen Unzulänglichkeiten und Schwachheiten, bei verpassten Chancen und Möglichkeiten. Auch wir als Gemeinde haben eine Vision, und die endet mit dem Satz: Wir wissen, dass wir diese Ziele, die vorher beschrieben sind, wir wissen, dass wir diese Ziele aus eigener Kraft niemals erreichen können. Wir vertrauen darauf, dass Gott das uns Unmögliche hinzutut, wenn wir unser Mögliches geben. Und das ist auch ein göttliches Prinzip und Paulus offenbart das in seinem ersten Brief an die Korinther, ganz am Anfang. Da sagt er: Seht euch doch einmal eure Berufung an, meine Geschwister. Da gibt es nicht viele, die menschlich gesehen weise oder mächtig oder einflussreich sind. Nein, Gott hat gerade das ausgewählt, was der Welt als dumm und schwach erscheint, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Und was in der Welt keine Bedeutung hat, was verachtet wird, das hat Gott erwählt. Und das, was nichts für sie zählt, um das zunichte zu machen, was für sie zählt. Und wenn wir uns die Biografie von Paulus anschauen, wo er herkam, dann gehörte seine Herkunft, seine Abstammung, seine Ausbildung her. Damit gehörte er zum damaligen Zeitpunkt mit Sicherheit zu den Weisen, zu den Mächtigen, zu den Einflussreichen. Den kannte man. Aber vielleicht war genau das der Grund, und ich komme auf dieses Prinzip zurück, dass nämlich Gott das Schwache erwählt. Vielleicht war da genau das der Grund, warum Gott Paulus diesen ominösen, diesen doch oft bespekulierten und nicht genau betitelbaren Pfahl im Fleisch vielleicht zugemutet hat. Jedenfalls lese ich das aus Paulus' zweiten Brief an die Korinther heraus. Da sagt er nämlich: Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und es ist interessant, wenn wir in die Bibel schauen und uns die Geschichten anschauen, der Menschen, mit denen Gott seine Geschichte schrieb, und dabei spielt es keine Rolle, ob wir ins Alte oder ins Neue Testament schauen, dann erkennen wir sehr schnell, dass eine Komfortzone nicht Bestandteil ist der Pläne, die Gott mit seinen Leuten verfolgt. Und das schreibt auch Jakobus ganz am Anfang seiner Briefe: Meine Brüder und Schwestern, seid sehr glücklich, wenn ihr allerlei Prüfungen durchmachen müsst. Ihr wisst ja, dass ihr dadurch lernen könnt, geduldig zu sein. Und wenn ihr gelernt habt, geduldig zu sein, dann werdet ihr reif und stark im Glauben sein. Dann wird es euch an nichts fehlen. Hier vorne seht ihr jetzt den Teil einer Grafik. Und auf den ersten Blick hin könnte es sich sogar um ein frommes Schaubild handeln. Wahres Glück, Bestimmung finden, Ziele jagen, gegen den Strom schwimmen. All das kommt uns doch irgendwie sehr vertraut vor, oder? Und wir kennen ja auch die Antwort, bei wem wir diese Dinge alle finden, alleine bei Gott. Das ist so. Aber tatsächlich ist diese Grafik Teil eines Schaubildes zum sogenannten Komfortzonenmodell. Vielleicht kennt ihr das ja. Ein über 100 Jahre altes psychologisches Konzept. Und dieses Schaubild hängt bei mir in meinem Büro. Bei meiner täglichen Arbeit, diese notwendigen Veränderungen durch Digitalisierung und durch Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen zu moderieren, diese zu initiieren, komme ich tatsächlich immer wieder darauf zurück. Denn das Komfortzonenmodell schreibt tatsächlich zutreffend, in welchem Status sich viele meiner Kolleginnen und Kollegen befinden, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Erschreckend, viele befinden sich nämlich im innersten Kreis, in der Komfortzone. Hier fühlen sie sich wohl, hier haben sie die Kontrolle, hier kennen sie sich aus. Und sich auf neue Dinge einzulassen, fällt ihnen sehr schwer, oder aber sie lehnen es komplett ab. Erlebe ich täglich. Und warum das so ist, finde ich, bringt der Pastor und Autor Rick Godwin wie folgt auf den Punkt. Ein Grund dafür, weshalb die Leute sich vor Veränderung fürchten, ist, weil sie sich stets auf das konzentrieren, was sie verlieren könnten, anstatt auf das, was sie dazugewinnen könnten. Auch dieses Zitat hängt ebenfalls an meiner Bürowand. Denn es erinnert mich und es lässt mich verstehen, warum manche Menschen so reagieren, wie sie reagieren. Aber dieses Komfortzonenmodell, und ich bin ja jetzt hier nicht über irgendwelche psychologischen Konzepte zu sprechen, dieses Modell und dieses Zitat, was wir gerade gehört haben, es geht weit über die Arbeitswelt hinaus. Und beides findet sich nämlich auch in unserem Glauben und in unserem Leben als Christ und in der Gemeinde ihre Anwendung. Weil wer im Glauben unterwegs ist, wer sich in der Wachstumszone des Glaubens bewegen möchte, der muss Kontrolle abgeben. Der setzt sich Stürmen aus und der separiert sich nicht, sondern der sucht die Nähe des Herrn und auch die Gemeinschaft in der Gemeinde. Erinnert euch daran, wie Petrus auf dem Wasser Jesus entgegenging. Er musste zunächst die relative Sicherheit des Bootes verlassen, um seine Schritte des Glaubens auf dem Wasser gehen zu können. Naja, zumindest für ein paar Schritte hat es gereicht. Also Kontrolle abzugeben bedeutet, sich selbst, sein Unvermögen, seine Kraftlosigkeit einzugestehen und diese vor Gott zu bringen. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch das erleben, was David im Psalm 57 bezeugt. Da sagt er, ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache zu einem guten Ende führt. Wow. Jesus sagt von sich selber, und das lesen wir in Johannes 4, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Was meint Jesus damit? Was bedeutet das für mich? Wenn ich das tue, was Gott von mir möchte, dann ist das kein Abgeben, kein Verzicht von mir selbst aus, sondern es ist Nahrung. Ich ernähre mich davon. Ich gewinne hinzu. Gehorsam zu sein, seinen Willen zu tun, in seinem Dienst zu stehen, stellt eine Kraftquelle dar. Kein Kraftopfer. Lassen wir das zu? Wie ist da unser Mindset? Es gibt so einige traurige Beispiele in der Bibel, wo Menschen es sich in einer geistlichen Komfortzone gemütlich gemacht haben. Und diese Untätigkeit und auch diese Selbstzufriedenheit hatte immer massive negative Folgen. Und ich möchte heute auch nur eine Begebenheit herausgreifen. Es ist eine Situationsbeschreibung aus der Zeit nach der Rückkehr des Volkes Israel aus dem Exil nach Jerusalem. Die Rückkehrer hatten mit viel Schweiß und hatten nach viel Arbeit es sich so richtig nett und gemütlich wieder gemacht in Jerusalem. Doch der Prophet Haggai, er bekommt den Auftrag, das Volk auf einen eklatanten Mangel hinzuweisen. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht reif, das Haus Jahwes zu bauen. Für euch ist es offenbar nicht zu früh, in getäfelten Häusern zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Nun sagt euch Jahwe, der allmächtige Gott, überlegt doch einmal, was mit euch passiert. Ihr habt reichlich gesät, aber nur wenig geerntet. Ihr esst, werdet aber nicht satt. Ihr trinkt und bekommt doch keinen Rausch. Ihr zieht euch an und werdet doch nicht warm. Und wer etwas verdienen kann, dem zerrinnt es zwischen den Fingern. Darum sagt Jahwe, der allmächtige Gott, nehmt euch endlich zu Herzen, was mit euch passiert. Geht ins Gebirge und schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran werde ich mich freuen und damit ehrt ihr mich. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Und was ihr heimbrachtet, blies ich euch aus der Hand. Und weshalb das alles? Sagt Jahwe, der allmächtige Gott, weil mein Haus in Trümmern liegt und jeder von euch nur für sein eigenes Haus rennt. Darum hat der Himmel euch den Tau versagt und die Erde ihren Ertrag. Und ich habe diese Dürre ins Land gerufen. Eine Dürre über die Berge und über das Korn, über den Wein und das Öl und alles, was die Erde euch bringt. Eine Dürre über Menschen und Vieh und alles, was ihr mit euren Händen erschafft. Wisst ihr, ich glaube, wir rennen heute oft viel zu viel. Ich auch. Wir rennen heute oft viel zu viel und das oft bis zur Erschöpfung. Für unsere Häuser, für unsere Hobbys, für unseren Garten, für unsere Arbeit. Und dann fehlt uns die Kraft für Gott, für die Gemeinde, für unseren Nächsten. Wir verpassen das Wichtigste und bringen uns selbst um den Segen Gottes. Nochmal dieses Zitat aus dem Text aus Haggai. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht, und was ihr heimbrachtet, blies ich euch aus der Hand. Und weshalb das alles? Sagt Jahwe, der allmächtige Gott, weil mein Haus in Trümmern liegt und jeder für euch nur für sein eigenes Haus rennt. Wobei es, glaube ich, klar ist, es geht ja nicht darum, dass Gott jetzt unbedingt dieses Haus haben wollte, also dass es um den Ort ging, sondern es ging darum, dass er im Mittelpunkt war. Dass er das Wichtigste war, dass er auf dem Thron sitzt. Und der Tempel war nur das äußere Gebilde dafür, ein Zeichen. Der lag zerbrochen da. Und wie viel mehr die Beziehung, die sein Volk eigentlich mit seinem Gott pflegen sollte. An dieser Stelle ist mir noch eines wichtig zu sagen, diese Herausforderung, das zu leben und umzusetzen, das kann bei jedem ganz unterschiedlich aussehen und ist auch bei jedem anders. Was für den einen überhaupt kein Problem ist und überhaupt kein Problem darstellt, das kann für den anderen eine riesengroße Herausforderung sein, der wirklich total viel Glauben abverlangt. Für mich persönlich, das zu erkennen und zu unterscheiden, ist wirklich ein besonders großes Lernfeld. Ich bin da manchmal sehr unbarmherzig. Ich möchte meine Predigt schließen mit einer Geschichte von Richard Rohr, die er in einem seiner Bücher erzählt. Und sie lautet: Ein Bild des Glaubens. Stell dir einen Steintisch vor und daneben einen fliegenden Teppich. Der Tisch ist massiv, seine Beine sind stark. Der Teppich bewegt sich auf gleicher Höhe wie die Tischplatte, aber er hat keine Stütze von unten. Oh ja, fliegt auch, gut. Du schaust den Tisch an, du schaust den Teppich an und Gott sagt, komm rauf. Der Tisch sieht stabil aus. Da weißt du, worauf du stehst, du kennst die Ecken und Kanten, du bist sicher, dass du nicht runterfällst. Und deshalb bewegst du dich selbstverständlich Richtung Tisch. Aber Gott sagt, hierüber. Darauf? Fragst du. Woher weiß ich, dass mich der Teppich trägt? Gott aber besteht darauf. Ich sage dir, komm hierüber. Aber Herr, protestierst du, da gibt es keinen Halt. Woher weiß ich, dass ich nicht runterfalle? Der Herr versichert dir, ich habe dich gerufen und ich trage dich. Ich bin es, der dich halten wird. Schließlich gibst du, wenn auch zögernd, nach. Also gut, Herr, wenn du es sagst, und so machst du die Probe aufs Exempel. Du drückst den Teppich nieder und es scheint so, als ob er ein bisschen nachgibt. Aber er sinkt nicht völlig zu Boden. So nimmst du all deinen Mut zusammen und kletterst auf den Teppich. Und plötzlich schwebst du. Du fühlst dich so lebendig. Jetzt weißt du ganz sicher, dass Gott dich liebt. Du kannst deine Freude nicht aushalten. Menschenskinder, Gott, warum habe ich dir nicht schon viel früher geglaubt? Hätte ich da doch schon viel früher mit begonnen. Ich hätte es schon längst begriffen, was Leben heißt. Also danke, vielen Dank, Gott. Aber dann wird es windig. Du fragst dich, was denn jetzt los ist? Herr, lass das aufhören, bettelst du. Aber Gott lässt es nicht aufhören. Der Wind wird heftiger und du beginnst dich zu fragen, ob du wirklich so sicher bist. Du siehst dich um und merkst, dass der Herr nach und nach die Fäden aus dem Teppich zieht. Und mit einem Satz springst du auf den Steintisch und fühlst dich augenblicklich wesentlich sicherer. Aber dann hörst du, dass Gott ruft. Was machst du denn da drüben? Ich dachte, du wolltest mir vertrauen. Hast du nicht gesagt, du würdest alles verlassen und mir folgen? Ja, schon, aber also, dann vertrau mir auch. Lass mich alles wegnehmen, was du zu brauchen meinst. Ich will dir Freiheit schenken. Ich will ein neues Geschöpf aus dir machen. Aber du musst mir glauben, dass ich das tun kann. Tu ich ja, verteidigst du dich. Aber könntest du wenigstens aufhören, die Fäden rauszuziehen? Demütig kletterst du auf den Teppich zurück. Und wieder erlebst du diese Aufregung. Wieder spürst du den Wind. Wieder schaust du dich um und hast du es nicht gleich gewusst? Wieder macht sich Gott am Teppich zu schaffen und zieht die Fäden raus. Da hast du es. Der Teppich wird immer fadenscheiniger. Der Wind wird immer stürmischer. Der Steintisch sieht so sicher aus. Du beginnst zu verhandeln. Herr, warum kann ich nicht da drüben stehen? Ich wäre doch immer ein guter Christ. Ich würde auch die Gebote nicht brechen. Ich würde jeden Sonntag zur Kirche gehen. Ich würde in Zukunft mehr Geld für die Armen spenden. Aber hier, das ist mir doch echt zu gruselig. Aber Gott lässt dich nicht raus. Vertrau mir nur, sagt er. Da drüben ist nichts los. Hier spielt die Musik. Hier ist das Leben. Ich will deine Freude sein. Ich will deine Hoffnung sein. Ich will dir alles geben, was du wirklich brauchst. In Ordnung, Gott, sagst du. Die Zeit läuft weiter und du siehst, wie Gott weiterhin einen Faden nach dem anderen aus dem Gewebe löst, bis nichts mehr übrig ist als Gott selbst. Genau das wollte Gott dich erleben lassen. Genau das musstest du am eigenen Leib erfahren. Es war nicht die Kraft des Teppichs, die dich trug. Es war Gottes Kraft. Und am Ende erlebst du, dass all das, was du zu verlieren meintest, im Überfluss bekommst. 30, 60, 100-fach. Wie das Evangelium sagt, ein gerüttelt Maß. Liebe Geschwister, wie sehr vertraue ich Gott? Wie groß ist mein Misstrauen, dass er mich vielleicht überfordert, wenn ich Schritte im Glauben gehe und meine Komfortzone, in der ich die Kontrolle habe, verlasse. Dein Wille geschehe, beten wir. Doch wage ich auch wirklich diese Schritte des Glaubens? Bin ich bereit, meine Komfortzone hinter mich zu lassen und in die Wachstumszone des Glaubens zu wechseln? Liebe Geschwister in Marienheide, und ich wünsche euch, dass ihr das immer wieder neu erleben dürft, in eurem Auftrag für Gott zu brennen und ein Licht in Marienheide zu sein, als Botschafter, als Überbringer des Evangeliums. Gott trägt jeden Einzelnen von euch und auch euch als Gemeinde. Und er möchte eure Kraftquelle sein, wenn ihr am Ende eurer eigenen Kraft seid. Und so wie bei der Gemeinde in Philadelphia, die nur eine kleine Kraft hatte, möge Gott euch die Türen zu den Herzen eurer Mitmenschen aufschließen, damit ihr seinen Namen bekannt macht und man ihn an eurer Liebe untereinander erkennen kann. Amen. Ich möchte noch beten. Wäre schön, wenn man dazu aufsteht.